Letzte Woche habe ich Ihnen einen Fernsehtipp mit auf den Weg gegeben, der Fall Kachelmann oder besser gesagt Kachelmanns Fall. Dreisat zeigte um 20.15 Uhr am 6. April diese Dokumentation des Schweizer Fernsehens. Hören wir noch mal ganz kurz rein.
Der Fall Kachelmann. Der Wettermoderator wird beschuldigt, seine Ex-Geliebte brutal vergewaltigt zu haben. Er bestreitet die Tat. Seit Monaten sucht das Landgericht Mannheim nach der Wahrheit und muss feststellen, dass keine verlässlichen Tatspuren existieren. Die Gerichtsreporterin Sabine Rückert verfolgt den Prozess für die Wochenzeitung Die Zeit.
Die Staatsanwaltschaft hat die Öffentlichkeit von Anfang an in die Irre geführt mit ihren öffentlichen Äußerungen. Sie hat das Gegenteil dessen behauptet, was Realität war.
Zum Beispiel, dass es DNA-Spuren an einer Tatwaffe gegeben haben soll. Sie hat dann dementiert, das käme gar nicht von ihr. Aber von wem kommen dann solche Informationen? Das fragte ich den Autor dieses Films, der also sehr detailliert dieses Prozessgebilde aus Medien, Staatsanwaltschaft, Verteidigern, Angeklagten und so weiter eingefangen hat. Ich fragte ihn, wie sind dann überhaupt diese Informationen, wenn nicht von der Staatsanwaltschaft, dann überhaupt an die Öffentlichkeit gedrungen?
Ich weiß nicht, wer das gestreut hat. Das wird man wahrscheinlich auch nie herausfinden können, außer man macht eine strafrechtliche Untersuchung. Da können sich natürlich gewisse Kreise auf das Schweigerecht berufen. Aber es ist doch eigenartig, dass Falschmeldungen in solchen kritischen Momenten publiziert werden. Das finde ich wirklich sehr fragwürdig. Ich finde es auch fragwürdig bezüglich den Journalisten, dass sie das publizieren und nicht entsprechend sich mit den Dokumenten eindecken. Sie müssen ja sagen, wenn das so ist, DNA-Spuren, dann will ich den Beleg sehen, dann will ich diesen Bericht sehen. Und wenn Sie den Bericht gesehen hätten, hätten Sie feststellen können, dass diese Meldung falsch ist.
Interessanterweise, das ist mir erst durch Betrachten Ihres Films aufgefallen, Sie haben vier Gerichtsreporterinnen interviewt. Von der Bunten, von der Bild, von der Zeit und vom Spiegel. Gab es keine männlichen Beobachter?
Doch. Auf jeden Fall. Es gab, ich habe ja am Prozess mit vielen Leuten gesprochen. Es gab auch sehr interessante. Also ich wollte ja Leute, die sich wirklich intensiv mit diesem Verfahren beschäftigen. Es gab auch männliche Beobachter, die sich sehr intensiv damit beschäftigt haben. Dann habe ich aber mir gesagt, diese vier Frauen, die sind ja im Prinzip verkörpern die auch verschiedene Strömungen und verschiedene Richtungen. Es ist natürlich interessant, wenn die Meinungen dann aufeinanderprallen. Das war eigentlich diese Wahl, die ich mir gesagt habe. Und vielleicht können die in dieser Situation sich auch besser kritisieren, als Männer sich kritisieren können.
Und interessanterweise ist wieder bei zwei dieser beiden Gerichtsreporterinnen, also bei Alisa Schwarzer, die für die Bild berichtet, sie wird selbst zum Berichtsgegenstand, wird vorgeladen vom Anwalt und auch die Bunte gerät in die Schlagzeilen. Also hier vermengt sich Interesse der Presse mit dem Spiel, also Informationen exklusiv zu bekommen, den Prozess sozusagen von Seiten der Presse zu führen, also Beweise zu suchen, Zeugen zu suchen, Bewertungen abzugeben mit dem Prozess selbst. Wie haben Sie das beobachtet? Ist das ungewöhnlich?
Na, es gibt immer wieder Fälle, wo quasi Journalisten zu Akteuren werden, wenn sie sich zu stark engagieren oder zu stark auf eine Richtung tendieren. Das gibt es immer wieder. Das ist natürlich sehr heikel für die Berichterstattung und dann ist man als Journalist automatisch nicht mehr objektiv. Man nimmt einen gewissen Parteistandpunkt an. Wobei, ich meine, das Thema anwaltschaftlicher Journalismus gibt es ja. Man kann ja genau deklarieren, dass man jetzt für diese oder diese Seite sich engagiert, dann finde ich es wieder okay. Also wie das die Alice Schwarz macht, das weiß man ja schon, man weiß, wo sie steht. Schwieriger ist es bei der Frau May von der Bunte, wobei auf der anderen Seite muss man sagen, die haben natürlich ein gewisses kommerzielles Interesse an diesem Prozess und die möchten auch diese Frage jetzt von einem ganz anderen Gesicht Punkt vielleicht darlegen, eben aus Sicht der Ex-Geliebten und so weiter und so fort. Aber dort stellt sich natürlich dann schon die Frage, eben mit diesem ersten Intro, das habe ich im Film ja auch angetönt, wo gewisse Informationen eigentlich weggelassen wurden und insbesondere auch diese Frau eine Plattform geboten wurde, wo sie sich bitterlich über Kachelmann beklagen konnte, wobei sie kurz vorher noch eine ganz andere Meinung vertreten hat. Und das auch sogar dem Staatsanwalt und dem Herr Birkenstock schriftlich gegeben hat. Also das ist natürlich dann schon etwas problematisch. Insbesondere, wenn man jetzt weiß, dass die Dame 50.000 Euro von der Bunte bekommen hat. Und das wiederum finde ich extrem störend. Und dort, finde ich, müsste man eigentlich von den journalistischen Organisationen, aber auch vom Gesetzgeber aktiv werden. Ich finde, man müsste eigentlich deklarieren in Artikel, in Presseerzeugnissen, wie viel man diesen Personen bezahlt hat für ihren Auftritt. Das müsste man zwingend deklarieren. Genauso wie die Presse verpflichtet ist, ein genaues Impressum zu haben, damit das Publikum sehen kann, wer ist verantwortlich, wer hat es geschrieben, müsste man eigentlich die Presseerzeugnisse auch verpflichten, dass sie genau informieren, wie viel sie diesen Leuten bezahlt haben.
Welches Interesse hatten Sie denn, diesen Film zu machen, bevor der Prozess zu Ende ist?
Ursprünglich war die Idee, dass wir auf Prozessende publizieren. Aber der Prozess hat sich immer weiter und weiter und weiter verzögert. Und ich habe mir dann gesagt, ich möchte ja dem Publikum einen Teppich geben, das ihm ermöglicht, diesen Fall zu verfolgen, intensiver zu verfolgen. Und was, wenn Sie ja, Ihr Magazin beschäftigt sich ja mit Medienkritik, mir ist aufgefallen, dass teilweise die Medienberichterstattung sehr lückenhaft ist über diesen Prozess, ob schon so viele Pressejournalisten dort sind. Einfach sehr selektiv. Und ich habe mir dann gesagt, wenn man das in seiner Gesamtheit ausbreitet, dann hat das Publikum die bessere Möglichkeit, die einzelnen Fragen, die einzelnen Ereignisse dort einzuordnen.
Hans-Jürg Zumstein, der Autor des Films Kachelmanns Fall. Sie können ihn nachsehen, indem Sie zum Beispiel in Ihre Suchmaschine eingehen, Kachelmanns Fall, Schweizer Fernsehen. Gleich oben auf, wenn die genauso eingestellt ist wie bei mir, müsste das zu sehen sein. Oder auch bei YouTube finden Sie den Film.